Moin zu Lebenslang 1, den wir da beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und wir haben jetzt hier ganz prominente Gäste vom Lüneburger SK Hansa, den Tarek und den Raphael, Trainer und erster Vorsitzender. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier mit uns zu sprechen. DFB-Pokal-Spiel steht ja bald an. Von daher sind wir total interessant, wie ihr Werder Bremen schlagen wollt. Oder aus unserer Sicht natürlich gerne nicht. Aber sind da viele Themen dabei mit Spiel auf St. Pauli und so weiter und so fort. Also erstmal herzlichen Dank, willkommen. Und ich gebe mal ganz kurz an den Scoop weiter. Und dann natürlich fangen wir, glaube ich, mit dem Trainer als erstes an, mit dem Tarek.
Okay. Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Wie immer, der Einstieg von mir. Erstmal finde ich es überragend, dass der Tarek und der Raphael sich die Zeit genommen haben. Also, ich würde sagen, Sepp, in unserer fünfjährigen Bereitschaft, die wir gerade zeigen, über Werder Bremen zu reden, ist das schon mit das Highlight, was wir zurzeit hier haben. Deshalb kann ich nur tausend Dank an euch beiden sagen und freue mich einfach nur riesig, euch dabei zu haben. Und dieser Podcast könnte wahrscheinlich 3 bis 4 Stunden gehen, von meiner Seite her, aber wir wollen es natürlich nicht übertreiben. Auf jeden Fall, mich interessiert auch, wie bereitet ihr euch vor? Die allerwichtigste Frage stelle ich sofort am Anfang. Ihr habt ja am letzten Wochenende gegen Braunschweig U23 gespielt. Kann da überhaupt einer vom Werder euch beobachten? Das wäre eigentlich meine interessante Einstiegsfrage. Und dann gebe ich mal weiter am Tarek und am Raphael.
Ja, ich hoffe ja, weil wir verloren haben. Von daher wäre das ja gut gewesen, wenn da jemand zugeschaut hätte. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, derjenige würde auch nicht im Werder-Trikot da rumlaufen. Ich weiß nicht, Rafa, hast du jemanden gesehen aus Bremen?
Also ich habe keinen gesehen. Mir ist nichts aufgefallen.
Dann erzählt gerne nochmal für alle, die es vielleicht nicht direkt wissen, aber ihr hattet ja ein sehr cooles Finale, wo ihr 0-3 hinten lagt. Genau. Gerne mal das sozusagen Retrospektive machen. Und da würde mich natürlich interessieren, der Scoop und ich, wir waren auch immer Trainer. Tarek, wie hast du denn die Mannschaft noch motiviert, dass sie das aufgeholt hat? Und warum habt ihr so gute Elfmeterschützen, dass es dann gereicht hat im Elfmeterschießen, dass man da sozusagen den DFB-Pokal einzieht?
Ja, du sprichst ja das NFV-Pokalfinale an. Das war natürlich ein sehr wildes Spiel gegen den TuS Bersenbrück. Die Liga war gerade vorbei. Wir sind als Aufsteiger ein guter Sechster geworden in der Liga. Bersenbrück als eigentlich sehr ambitionierte Mannschaft hatte eine schlechte Rückrunde, ist auf Platz 10, glaube ich, dann geendet. Und dann war das so ein bisschen so, dass wir als Aufsteiger sogar in der ersten Saison im Pokalfinale so der leichte Favorit waren. Wir hatten in der ganzen Rückrunde erst ein Pflichtspiel verloren. Und Bersenbrück hatte gefühlt die ganzen fast alle Spiele verloren. Ich glaube, nur eins gewonnen. Ja, und dann waren wir da im Finale in Basinghausen. Volles, kleines Stadion. Ich glaube, aus Lüneburg haben uns so 900 Zuschauer, Fans begleitet. Das war für uns in der fünften Liga natürlich schon ein kleines Highlight. Ja, und dann steht es auf einmal 3-0 zur Halbzeit. Du guckst dich an und denkst, ach du Kacke, es ist jetzt ja auch noch live in der Live-Konferenz auf der ARD Sportschau, also nochmal ein größerer Rahmen. Und du wirst hier richtig vermobbt. Ja, und dann kam es zum Glück so, wie es gekommen ist, dass wir wirklich das Spiel noch gedreht haben. Was war in der Halbzeit los? Ja, eigentlich haben wir so die üblichen Floskeln. Ne? Also ich glaube, wichtig für uns war, dass wir die Jungs jetzt nicht komplett irgendwie niederschreien und zu negativ sind, weil das bringt halt nichts. Die ersten 45 Minuten sind nicht mehr zu ändern. Und dann, ja, dieses typische, ne? Männer, wir streichen jetzt die ersten 45 Minuten, wir fangen bei 0-0 im Kopf an und ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn wir das erste Tor schießen, dass dann auch vielleicht wieder die Hütte brennt. Ja, und dann hatte ich noch so ein, zwei Führungsspieler, die dann auch wirklich nochmal die Worte übernommen haben, die Mannschaft wirklich nochmal eingeheizt haben. Das ist auch total genial bei uns in der Mannschaft. Wir haben wirklich ein sehr, sehr geiles Team, auch im Zusammenhalt, und die haben sich nochmal eingeschworen. Und da musste ich als Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so viel machen, sondern einfach die Dinge passieren lassen, die dort dann passiert sind. Ja, dann sind wir draußen und auf einmal gucke ich auf die Uhr, 7 Minuten gespielt und auf einmal haben wir schon 2 Tore geschossen. Ja, und dann war das Momentum natürlich so ein bisschen auf unserer Seite. 3-3, Verlängerung bei über 30 Grad. Das auch nochmal ein richtiges Auf und Ab war. Ja, und dann einfach nur Ekstase pur, ne? Also ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, geiler kannst du, glaube ich, ein Finale nicht gewinnen. Ein oder anderen an das Spiel Liverpool gegen AC Mailand war das, glaube ich, war das 2004? Ich weiß, ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
War so ein 4-3-Sieg nachher dann, ne?
Ja, genau. Ja, wobei haben die nicht, nee, ich glaube, die haben doch auch einen Elfmeter.
Auch Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Nach Elfmeterschießen. Didi Hamann hat für Liverpool
genau. Auch Elfmeter. Also ähnliches Spiel. Genau. Und ja. Dass wir so einen, natürlich einen DFB-Pokal einziehen, für so einen Fünftligisten natürlich absolut geil. Der ARD-Kommentator hat mir noch erzählt, dass die Sportschau, dass die Tagesschau für uns ein bisschen nach hinten verschoben wurde für unser Elfmeterschießen. Also von daher, ja, war schon geil, muss man ganz ehrlich sagen.
Also das kann nicht jede Mannschaft von sich behaupten, dass die Tagesschau deshalb fast verschoben wurde. Respekt. Ganz kurz zum Fußball intern jetzt mal so, Tarek. Hast du denn in der Halbzeit umgestellt? Hast du die Taktik umgestellt? Hast du
offensiver spielen lassen? Also die Gegentore haben wir relativ leicht bekommen. Eigentlich 3 lange Bälle und eigentlich war das unsere Stärke. Wir sind eine sehr, sehr robuste Mannschaft, eigentlich auch gerade gegen hohe Bälle gewesen und immer noch. Und also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, für viele Jungs war das auch einfach in der ersten Halbzeit. Ja, die haben sich ein bisschen in die Hose geschissen, ne? Und das will ich den Jungs überhaupt auch gar nicht vorwerfen. Ich habe auch auf der 10 und im Sturm 2 18- und 19-Jährigen, also einen 18- und 19-Jährigen gehabt. Und da haben wir natürlich kurz überlegt, es ist vielleicht zu viel, aber die beiden sind maßgeblich an allen 3 Toren beteiligt, ne? Also der 10er hat quasi 2 Tore vorbereitet und der Stürmer hat 2 Tore gemacht und auch noch 11 Meter reingeschossen. Von daher war das genau richtig. Wir haben den Jungs einfach weiterhin das Vertrauen ausgesprochen und die Jungs haben einfach den Schalter umgelegt.
Entschuldigung, Sepp, aber jetzt bin ich gerade so intern da drin. Du merkst gerade, es kribbelt schon bei mir wieder, da selber Trainer gewesen. Wo haben der 19-Jährige und der 18-Jährige, wo wurden die ausgebildet beim Fußball? Kommen die aus eurer eigenen Jugend oder kommen die vom Bundesliga-Verein? Weil wenn du denen schon in so einem Spiel Vertrauen schenkst, müssen die auch richtig
Qualität haben. Ja, das haben sie definitiv. Also ich glaube, der Stürmer war so ein bisschen unterm Radar. Also der hat in der U19-Regionalliga-Truppe gespielt. Die wurden aber auch Erster in der Regionalliga dementsprechend hat er da auch richtig gut performt. Hat sich aber auch in dem halben Jahr bei uns sehr gut entwickelt. Und der 18-Jährige, der kam vom VfL Osnabrück. Auch wirklich ein Top-Spieler, hat auch dort regelmäßig bei den Profis mittrainiert. Ja, und beide natürlich eine Lüneburger Vergangenheit beziehungsweise einen Bezug zu Lüneburg, kommen aus Lüneburg. Und das ist sowieso so ein bisschen geil jetzt so den letzten 1-2 Jahren vor allem. Also ich kann ja, seitdem bin ich ja erst da. Also von den Erfahrungen, von denen ich sprechen kann, jetzt auch zur neuen Saison. Wir sind auch wieder echt wirklich eine schöne, tolle Plattform geworden für junge, talentierte Spieler aus unserer Region, weil die meistens dann im Hamburger Bereich sind oder ganz woanders in Deutschland rumtouren und jetzt gerne wieder zurückkommen.
Und das Elfmeterschießen wurde nach dem 18. Elfmeter entschieden.
Ich habe das nicht gezählt. Aber auf jeden Fall waren wir im Sudden Death. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es der 18. war, aber es war auf jeden Fall relativ fortgeschritten. Also so, dass unser Keeper auf jeden Fall auch einmal geschossen hat. Ja. Genau.
Und getroffen hat.
Aber es hat ja auch nicht gut angefangen. Ne? Unser erster Schütze hat 2 verschossen. Also der hat den ersten verschossen, dann hat der Keeper sich zu früh bewegt und den zweiten hat er dann noch schlechter geschossen. Ja, aber wir haben es dann trotzdem noch gewuppt.
War eine riesen Nervenanspannung, Raphael. Wie ging es dir dabei? Puls von 210 oder 250? Oder wie hoch war der Puls
bei dir? Also nur ganz kurz.
Achso, okay.
Also das ist ja, so wie ihr das eingangs gesagt habt, das ist natürlich ein cooles Finale. Also so cool fand ich das nicht. Ne? Das ist also dazu, ja.
Okay.
Also jetzt im Nachgang, wenn du das natürlich so siehst und den Ausgang so erlebst, also das muss man schon sagen, besser ging's nicht. Wir hatten ja auch noch so ein Fernsehteam dabei, die so eine Doku gemacht haben. Und das ist eine Geschichte, wo wir immer so gesagt haben, dass das bei Rosamunde Pilcher hatten gesagt, ja, das ist zu kitschig. Ne? Unser Führungsspieler, der auch, das war sein letztes Spiel von LSK, der schießt den letzten Elfmeter und haut den rein. Also von der Story, es gab wirklich nichts, was hätte dramatischer irgendwo laufen können. Wenn du aber so draußen stehst und bist so ein bisschen auch in der Verantwortung, das ging jetzt gar nicht darum, das war für uns so ein Bonusspiel. Ne? Also es ging jetzt auch nicht darum, dass wir unbedingt, das ist jetzt ein Muss oder so. Also wir sind 6. geworden, wie Tarek gesagt hat, als Aufsteiger. Das war schon echt gut. Nur, wenn du im Finale stehst, dann möchtest du das Ding natürlich auch gewinnen. Das ist völlig klar. Ne? Und wie Tarek das aber eben schon sagte, dann sind da fast 1000 Lüneburger. Dann läuft das im Fernsehen. Und das waren auch meine Gedanken dann so in der Halbzeit, wo ich sage, Mensch, so ein Scheiß. Jetzt gucken hier alle zu und jetzt kriegen wir richtig eine Geige. Und ich bin dann mit dem Vorstandskollegen nachher auf die Tribüne gegangen, weil wir sonst auch immer so ein bisschen hektisch rumrennen. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben gesagt, jetzt gucken wir uns das mal in Ruhe an. Und dann stand es relativ schnell, ja, 3-2. Und dann brannte das natürlich überall. Und ja, also das war natürlich, wenn man den Ausgang kennt, war es astrein. Ich muss das aber nicht jedes Jahr haben, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ich habe mitbekommen, es war schon alle nach dem Spiel irgendwie zu einer riesen Sause eingeladen, indirekt irgendwo in einer Kneipe oder so. Ne? Bei Facebook hat er ja noch was geteilt. Also da war dann wahrscheinlich erstmal Festtagsstimmung, zumindest an dem Wochenende. Ne?
Ja, also das sowieso, das hatten wir auch geplant, egal wie es ausgegangen wäre, weil wir einen kleinen Abschluss für die, also für die doch gute Saison machen wollten. Und aber sowas macht natürlich mehr Spaß, wenn du gerade so ein Spiel gewonnen hast. Also das war natürlich, also das war die Doppelverlängerung, die war top.
Ja. Direkt mal so eine Frage: Ändert sich dann für einen aus der Vereinssicht dann auch direkt was? Weil jetzt bist du einmal in Anführungsstrichen dabei beim DFB-Pokal, auch wenn ihr jetzt schon die vierte Teilnahme insgesamt habt, kannst du auch gerne noch ein bisschen was über eure super lange Geschichte. Das sind ja über 125 Jahre. Also gerne auch mal hier alle, die zuschauen oder zuhören, auf die Homepage gehen. Auch super viele interessante Informationen. Allein Rainer Zobel, die Geschichte, relativ bekannt. Jörg Sievers war ja auch dann bei euch zeitweise. Allein auch mal auf die Homepage gehen, ein bisschen durchklicken, ja, dass da ein bisschen, sagen wir mal, Support da ist. Aber also ändert das in der Planung was? Weil du hast ja in Anführungsstrichen erstmal eine sichere Einnahme. Kannst ja aber auch jetzt keine Fantasie machen, nur weil du einmal im DFB-Pokal bist. Kannst jetzt ja nicht sozusagen das Geld mit der Schubkarre an alle Spieler verteilen. Aber wie geht man als Verein so damit um, wenn man jetzt mal so eine Zusatzeinnahme hat?
Ja, also erstmal, dass da denkst du erstmal gar nicht dran. Also jedenfalls wir jetzt nicht, ne? Also unmittelbar nach dem Spiel wirklich erstmal überhaupt nicht. Wir wollten das erstmal genießen, dass wir das Ding jetzt gezogen haben, dass wir im DFB-Pokal sind. Und dann musst du natürlich auch erstmal gucken, wen kriegst du, wen ziehst du, das weißt du da ja auch noch nicht. Das kann natürlich jetzt auch ein Verein sein, der nicht so lukrativ ist und da richtet sich ja auch viel, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und aber erstmal, dadurch, dass wir auch alle im Vorstand mal Fußballer waren, ist das erstmal so der Vordergrund oder vordergründlich steht das denn bei uns, dass wir dann erstmal sagen, jetzt ist es mal geil, wir haben das Ding gewonnen. Und diese Planungsgeschichten, das kommt natürlich dann ein bisschen später. Also jetzt die Kaderzusammenstellung, die dann auch zum Schluss nochmal ein bisschen gekommen ist. Also wir machen keine wilde Dinge. Ne, keine wilden Dinge machen wir. Also wir bleiben da wirklich auch auf dem Teppich und gucken, dass das seriös weitergeht. Es ist natürlich schon, so ein Spiel ist natürlich für uns ganz klar als Amateurverein jetzt auch mit diesem Gegner Werder Bremen lukrativ, ne, das ist völlig klar. Aber dann ist auch schön, wenn ein bisschen was hängen bleibt, weil wir momentan ja auch keine Spielstätte haben, keine eigene Heimat haben und gerade dabei sind, das zu planen. Das soll 2028 losgehen. Und dann wäre es mal schön, wenn wir noch 5 Mark mehr auf dem Konto haben, als es vielleicht vorher war.
Ja. Okay, ist es für euch beide dann jetzt sozusagen noch schöner, wenn du jetzt gegen Werder Bremen spielst? Oder wäre es eigentlich noch besser gegen Bayern München oder Dortmund, die vielleicht dann vom Standing aktuell natürlich nochmal eine andere Hausnummer sind? Oder ist dann so die Regionalität noch was Schöneres? Also ich meine, wer hat ja auch bei Bayern oder Dortmund wahrscheinlich nach St. Pauli dann umgezogen, hätte ich jetzt mal vermutet. Oder vielleicht dann noch größer zum HSV. Weiß jetzt gar nicht, wie es damit aussieht.
Ja, also doch, das war natürlich so ein Gedanke von uns auch, ne? Das muss man ganz klar sagen. Wir haben aber vor der Auslosung ganz klar gesagt, also so ein Verein aus dem Norden, HSV, Werder Bremen, auch St. Pauli, ne? So, das wäre schon top. Durch die Nähe, das ist wirklich astrein. Und dann haben wir so, ich sage jetzt mal aus Spaß auch gesagt, naja, Dortmund und Bayern müssen wir mal gucken, weil die spielen ja in der Woche. Die spielen ja ein bisschen später, weil die ja den Supercup spielen an dem Wochenende. Und da haben wir gesagt, naja, das ist dann Dienstag oder Mittwochabend vielleicht nicht ganz so schön und das ist schwieriger vielleicht, das Stadion voll zu kriegen, weil vielleicht Familien nicht abends mit Kindern vielleicht nicht so können und so weiter. Also daher sind wir, ich habe es ja auch bei der Auslosung gesagt zu Herrn Eitekin, also wir sind super zufrieden mit ihm, das hat er gut gemacht und ich glaube, ein besseres Los hätten wir jetzt gar nicht groß kriegen können. Also das sind die Top 3 hier aus dem Norden und das ist schon super. Also das muss man ganz klar sagen. Ne?
Jetzt als Werder Bremen Podcast habe ich natürlich auch eine spezielle Frage. Bei euch beiden in den Adern fließt dann auch ein bisschen grün-weißes Blut oder eher die HSV-Raute oder wollt ihr euch nicht äußern? Oder ich frage jetzt einfach mal. Die Frage dürft ihr entscheiden, ob ihr die beantwortet.
Das ist ja sehr selbstverständlich.
Tarek, fang du mal an.
Nein, also so grundsätzlich, so ein richtiger Fußballfan, dass ich jetzt irgendwie jede Woche ins Stadion gehe, bin ich nicht. Ich war natürlich früher aufgrund der örtlichen Nähe eher im Volkspark unterwegs. Dennoch habe ich einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und der fächert sich eigentlich auf, ne? Und gerade in Hamburg und Bremen, also im Weserstadion, durfte ich auch schon des Öfteren mitkommen. Und von daher ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, ich drücke einer Mannschaft mehr die Daumen. Aufgrund der örtlichen Nähe ist man natürlich mit dem HSV so ein bisschen aufgewachsen. Aber ich bin jetzt kein HSV-Fan. Von daher, ich finde es einfach geil, dass wir gegen Werder Bremen spielen können. Das ist der absolute Hammer. Und ich glaube, am Ende des Tages würde ich gerne jetzt wissen, Rafa, für wen drückst du denn die Daumen?
Ja, okay, in unserem Spiel ist es ja einfach, ne? Das ist ja ganz klar. Ne? Aber es ist so, dass, ich kann das ruhig sagen, also es ist, also hier bei uns sind natürlich viele HSV-Fans, ich bin das auch. Aber ich bin da mehr so, dass ich den Nordmannschaften auch die Daumen drücke. Und bei Werder ist es sowieso so, ich habe 8 Jahre in Bremen gewohnt, ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe da auch noch viele Freunde und selbst da hat das funktioniert. Die wussten auch alle, dass ich so mehr HSV geprägt bin. Aber das ist eine, da ist keine Rivalität oder sowas. Ne? Also ich habe im Viertel in den Gaststätten da die Spieler geguckt und da das war völlig in Ordnung und das war alles super. Und das hat alles super funktioniert. Und deshalb, ich bin da mehr so, dass ich sage, die Nordmannschaften, die sollen schon, auch schade, dass Pauli runtergegangen ist. Ich finde, die Derbys, die haben halt was. Und das ist halt das Schöne, finde ich. Ne? Und daher gar kein Problem mit irgendwie einer Nordmannschaft. Gar keine Frage.
Ich fand das Argument gerade sehr interessant von dir, Raphael, dass du gesagt hast, unter der Woche wäre gar nicht so gut, in Anführungsstrichen, ne? Weil wegen Familie und so weiter, finde ich richtig gut, dass du das ansprichst. Da siehst du auch, wie du als Vereinspräsident natürlich denkst, dass du auch die Jugend im Stadion haben willst, auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr bemerkenswert, ja. Die Aussage, finde ich gut, weil andere könnten ja sagen, oh, Hauptsache Dortmund, da kann ich im Größeren schauen und mehr Geld verdienen. Aber das Argument von dir fand ich richtig, richtig stark. Dass man muss ja heutzutage auch gucken, ne? Ich habe selber einen 17-jährigen Sohn, der auch überkreislich Fußball spielt. Wenn du irgendwie auf den Fußballplätzen unterwegs bist, da siehst du echt doch die engagierten Jungs, aber dann geh auch mal durch die Stadt und so weiter und so fort, ne? Weil ich finde, die Jugend muss weiter gefördert werden. Und gerade wenn so ein Spiel, wenn die Jugend kommt, dann hat die auch einen Traum, ne? Wie so ein 14-Jähriger, der beim LSK vielleicht eine C-Jugend spielt und das Spiel sieht, da träumt er ja von. Ne? Das erzählt er ja seinen Freunden von und so weiter. Und deshalb nochmal, Raphael, das Argument fand ich gerade richtig stark von dir.
Ja, das ist auch wirklich so. Und man muss da noch dazu sagen, also das ist, wir wollen natürlich auch alle hier so aus der Region mitnehmen. Das ist für uns wirklich ein Riesenspiel und man kann das ruhig mal ganz klar sagen, auch für Lüneburg. Das ist das größte Spiel, ich sage jetzt mal, der Lüneburger Sportgeschichte. Wir haben ja die Volleyballer hier, die auch in der Bundesliga spielen und so weiter, aber dass eine Lüneburger Mannschaft ein Stadion füllt mit 30.000, das gab es so noch nicht. Und das ist hier schon ein bisschen was und da versuchen wir natürlich auch, für diese Region da so ein bisschen alle mitzunehmen. Ne? Und da gehört das natürlich auch dazu, wie du es jetzt sagst. Und ich finde, das ist, Tarek, wir haben das ja neulich auch mal drunter halten, das ist manchmal für uns so selbstverständlich. Aber ich weiß das selber auch noch, als ich Jugendspieler war und mir sind im Kabinentrakt Spieler von der ersten Herren entgegengekommen. Da hast du hochgeguckt und dachtest so, oha, das ist schon was Cooles, da willst du vielleicht auch mal hin und so. Und für uns ist das so, ne, Tarek, so selbstverständlich, weil wir die Jungs jeden Tag vor der Nase haben und so. Aber die Jugendspieler sehen das vielleicht auch ein bisschen anders. Es ist, glaube ich, völlig klar, wie wir das auch damals gesehen haben. Und deshalb wollen wir natürlich auch diese Jungs aus der Region, die müssen ja noch nicht mal beim LSK spielen, sondern irgendwo anders, auf dem Dorf, ist egal, in der Stadt hier irgendwo spielen, natürlich mitnehmen. Das soll hier schon so ein Highlight sein für alle, die so fußballaffin sind. Und deshalb ganz klar auch natürlich so der Gedanke, dass man dann auch viele Jugendliche mitnehmen möchte, ja.
Sag nochmal, ganz großes Lob, finde ich überragend, die Aussage von dir.
Eine Anschlussfrage, ja. Weil du jetzt schon darüber gesprochen hast, zu dem Thema auch mit Stadion und so weiter und so ein bisschen familiäres Umfeld. Plant ihr dann auch, sagen wir mal, extra Busse, um sozusagen auch die richtigen Fans dann noch zusätzlich oder vielleicht auch Familien aus dem Umfeld noch zum Stadion zu bringen? Oder ist das alles sozusagen, jeder soll sich selbst dahin bewegen, ob jetzt Zug oder Bahn etc. oder Auto?
Ja, also wir hatten jetzt in Basinghausen beim Pokalfinale haben wir Fanbusse eingesetzt. Das haben wir gemacht und wir haben jetzt aber allerdings in Hamburg, das ist ja wirklich jetzt nicht weit weg, das ist eine halbe Stunde so ungefähr, sage ich jetzt mal. Und da haben wir gesagt, dass wir das jetzt so nicht machen. Das ist auch immer ein Riesenaufwand und das ist eigentlich einfacher, finde ich, in Lüneburg sich einen Zug zu setzen, eine halbe Stunde bis in Hamburg und dann bist du da, ist ja noch der Dom, Auto ist eh schlecht, also parken ist da eh doof und deshalb wäre das sowieso besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Parkplätze, dass da jetzt auch 20 Reisebusse stehen, das ist auch schwierig. Deshalb ist das so schon okay. Was wir allerdings machen, wir werden natürlich relativ viele Helfer haben. Wir haben die Einlaufkinder, wir haben die Balljungen, die fahren wir mit Bussen hin. Also da muss sich jetzt keiner selber hinbewegen, sondern wir werden da, dann kommen die Eltern mit, also zu den Einlaufkindern darf eine Begleitperson mit, also die Eltern, die fahren wir dann alle mit großen Bussen da dann hin und da kommen dann schon, weiß ich nicht, 4 Busse kommen da mit Sicherheit zusammen. Ne? Also das machen wir, aber wir haben jetzt mal gesagt, dass jeder Fan das ruhig mal selber organisieren kann. Also das ist jetzt kein Riesenaufwand. Ne?
Ja. Gibt es denn zu dem Spiel extra so einen Pokalschal? Werder Lüneburg? Macht ihr das? Macht Werder das? Teilt man sich das? Oder kannst du uns da mal ein bisschen abholen, bitte? Das würde mich auch sehr interessieren, weil es muss ja zu diesem Spiel, muss jetzt der 17-Jährige, wir haben es gerade gesprochen, der muss sich ja den Schal im Zimmer hängen und sagen, später, da war ich und so weiter und so fort. Da kannst du mich da mal ein bisschen abholen?
Ja, ja. Also wir haben so einen Partnerschal.
Ja.
Jetzt schade, ich habe gerade keinen hier, der ist im Auto. Hätte ich mal dran denken können, siehst du?
Okay.
So ein Partnerschal, also auf der einen Hälfte LSK, auf der anderen Hälfte Werder Bremen. Das haben wir praktisch produziert und da haben wir ein paar machen lassen, dass das auch so ein natürlich ein Andenken ist für unsere Fans. Und dann haben wir noch so ein Fanshirt. Wir haben das in Basinghausen auch gehabt, alle in weiß. Und da haben wir weiße T-Shirts gemacht mit dem DFB-Pokal-Logo drauf. Und da hatten wir eigentlich vor, auch denn, also steht drin, Lüneburg SK gegen SV Werder Bremen und die beiden Logos so drauf zu setzen, weil es wirklich ein Andenken sein soll für unsere Fans, für dieses Spiel. Und da durften wir leider das Werder-Logo nicht benutzen. Oh. Daher ist es ein bisschen schade, weil das wäre schöner gewesen, sage ich jetzt einfach mal, für so ein Fanshirt und das ist wirklich, also schade, wir wollten damit jetzt kein großes Geld verdienen, sondern die Unkosten so ein bisschen draußen haben und oder drin haben und dann ja, dass es ein Andenken ist und wir haben hier auch in unserer Region viele Werder-Fans und deshalb glaube ich, wäre das richtig cool gewesen. Wir haben jetzt trotzdem gemacht, aber da sind jetzt 2 LSK-Logos drauf. Ne, auf dem Fanshirt.
Bevor wir mit dem Tarek nachher auf jeden Fall noch löchern, weil jetzt gerade außen vor ist, also die ganzen sportlichen Themen geht, aber es ist echt super interessant, weil man ja halt das ja noch nie so mitbekommt, weil du das gerade auch erzählst. Kannst du nochmal sagen, wie läuft denn jetzt sowas dann auch vielleicht in der Organisation so ein bisschen ab? Also ist es dann klar, dass du dann irgendwie vom Clemens Fritz oder irgendjemand anders von Werder irgendwie da deine Telefonnummer geschickt bekommst? Oder läuft das über so ein DFB? Also wie ist so ein Austausch? Man muss das ja auch ein bisschen organisieren. Du musst ja selber dann, oder der Verein, ihr als Verein müsst ja viel mit St. Pauli vorher machen, aber ihr müsst ja aber so angesprochen, wegen dem Trikot, muss ja trotzdem auch irgendjemand von den Werder-Verantwortlichen anfragen. Also wie kommt da so ein Kontakt zustande? Ist das sozusagen automatisch oder
als Mittelmann davon? Ja, das ist dann schon ein bisschen, ich glaube, bei den Profimannschaften so ein bisschen eingespielt. Also es ist ja so, ich muss wirklich sagen, das fängt ja schon an bei der Auslosung. Also die Amateurvereine sind schon 2 Stunden eher da, die werden eingeladen, dann ist man in so einem Raum. Da wird man so ein bisschen darauf vorbereitet, was danach alles so passiert. Das ist super angenehm, finde ich. Ne? Und das ist wirklich klasse. Und dann wirst du vom DFB, was weiß ich, eine Woche später nochmal eingeladen. Das ist 2 Tage so ein Workshop. Das ist dann in Frankfurt. Dass du dann wirklich, weil das ist schon nicht ohne, also da kriegst du einen Auflagenkatalog, was du alles machen musst, erfüllen musst, etc. Das sind, weiß ich nicht, 150 Seiten oder so. Also das ist schon nicht so ohne. Und das ist gerade für so Amateurvereine, wie wir es halt sind. Also bei uns gibt es keinen Festangestellten, wir machen alles ehrenamtlich. Und das ist gerade wirklich die große Herausforderung bei uns, dass wir da wirklich viele Leute haben, die richtig mithelfen. Jetzt sage ich sogar mal, unser Vorteil ist, dass wir das schon so ein bisschen kennen, ne, weil wir das schon ein paar Mal erlebt haben. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, aber trotzdem ist das immer eine riesen Herausforderung. Und der Workshop in Frankfurt, und da muss ich wirklich den DFB mal loben. Ich weiß ja, dass da auch mal viel gemeckert wird über den DFB. Und da muss ich sagen, das war astrein. Also die können, also die bereiten nicht vernünftig vor. Und du hast zig Ansprechpartner beim DFB. Also wenn ich jetzt ist es 8:30 oder so, wenn ich jetzt das Telefon nehme, würde einen anrufen da beim DFB, dann würde ich einen rankriegen. Und wenn ich eine Frage hätte, ne? Und das muss ich echt sagen, das war astrein. Also bislang kann ich da nicht meckern. Allerdings ist es halt auch aufwendig, das mache ich jetzt nicht negativ, aber wir dürfen jetzt zum Beispiel, auch das ist völlig okay, finde ich, wenn wir die Schals machen, wir müssen das natürlich mit dem DFB besprechen, dass wir das richtige DFB-Logo nehmen, etc. Ne? Also die ganzen Dinge, das Fanshirt und so, das muss alles besprochen werden. Die Trikots, wie wir das machen wollen, wie die gestaltet. Also das gibt es natürlich Auflagen vom DFB und danach müssen wir uns natürlich richten und aber das ist alles in Absprache mit dem DFB wirklich, hat also super funktioniert. Ne? Super funktioniert, ja. Und mit Werder Bremen ist es so, dass es natürlich, die haben natürlich zig Arbeiter, Mitarbeiter dort oder Abteilungsleiter, die dann für einige Bereiche zuständig sind und mit denen haben wir dann Kontakt, ja.
Hm. Ist das Spiel denn schon ausverkauft oder bekommt man überhaupt noch?
Ja, wir haben jetzt noch, ich hatte vorhin noch mal so eine Teams-Konferenz, also ich glaube, wir haben jetzt 28.500 Karten sind weg und wir werden das, das wird voll werden, ja. Also noch so ein paar Restkarten, aber die jetzt auch gar nicht noch nicht frei zugänglich waren. Werder hatte da jetzt mit angefangen, die sind, glaube ich, morgen oder jetzt die Tage abgeschlossen mit dem Verkauf und dann werden wir, glaube ich, alles weg haben, ja.
War schön, freut mich für euch, super. Dann so ein Stadion voll zu kriegen als Lüneburger SK, 30.000, war Rang und ist, ne, du hast es gerade schon gesagt, Sepp, jetzt kommen wir mal zum Tarek, ne, zu der sportlichen Situation. Also ich sag mal so, Motivation deiner Spieler kannst du, glaube ich, schon mal einen Haken dran machen. Oder? Die sind, glaube ich, selber motiviert, wenn sie da schon einlaufen, wenn sie in der Kabine sich umziehen und so weiter und so fort. Hast du dir schon Gedanken, ich will natürlich, wortwörtlich will, hast du dir schon Gedanken gemacht oder ist das doch zu weit weg? Hast du schon irgendwie eine Rede im Kopf? Ich will die Rede nicht wissen, definitiv nicht. Aber hast du da schon was im Kopf oder ist das schon... Weil du hast ja jetzt nochmal Meisterschaftsspiel, ne, gegen Meppen 2 habe ich aufgeschrieben, spielt, glaube ich, ne? Jetzt auf jeden Fall, das ist natürlich auch, da musst du ja erstmal auch Punkte holen. Aber hast du schon was im Kopf oder sagst du, wie jeder Fußball, nächstes Spiel ist das wichtigste Spiel und das
ist das. Ja, das ist echt eine doofe Floskel, aber sie stimmt einfach, weil wir müssen echt aufpassen, dass wir den Fokus nicht verlieren. Ich habe natürlich auch viele Trainerkollegen, viele Spieler, die ich trainiert habe in der Vergangenheit, die auch schon im DFB-Pokal waren. Und die haben immer das Gleiche berichtet. Erstmal, dass man den Fokus in der Liga natürlich nicht verliert. Und vor allem auch nach dem Pokalspiel sind viele in so ein Loch gefallen. Weil das ist natürlich ein absolutes, ja, Ausnahmeding. Und auf einmal spielst du eine Woche später, ja, keiner auf irgendeinem Sportplatz vor 200 Zuschauern gefühlt. Und musst da auch deine Top-Leistung abrufen. Von daher haben wir uns natürlich jetzt gedanklich im Trainerteam schon ein bisschen mit Werder Bremen auseinandergesetzt. Aber so, wenn es ans Eingemachte geht wirklich, da geht es dann erst für uns ab Montag los. Bis Sonntag ist noch der SV Meppen für uns noch sehr interessant.
Wunderbar. Also der Podcast Werder Bremen ist ja immer so, wir sind da ziemlich kritisch, was das angeht. Die letzten 5 Jahre, wir haben Abstieg mitgemacht, dann haben wir den Aufstieg mitgemacht. Dann letzte Saison konnten wir froh sein, dass wir 3 schlechtere Mannschaften dabei hatten, dass wir nicht abgestiegen sind. Und Tarek, auch wenn du Oberligist bist, mit einem Augenzwinkern, ne? Gib Werder den Ball. Dann wissen sie nicht, was sie machen müssen. Ja, auf jeden Fall. Gib denen den Ball, die wissen nicht, was sie damit machen müssen. Lauf die hoch an und ihr seid voll im Geschäft, auf jeden Fall. Du hast kleiner Tipp von mir.
Das ist schon mal nett. Danke, dass du unseren Matchplan schon so ein bisschen quasi vervollständigst. Nee. Ja, also mit ein bisschen Augenzwinkern müssen wir natürlich schauen, ne? Also das perfekte Beispiel ist doch einfach, stell dir mal vor, Werder würde die U23 jetzt schicken. Die wäre immer noch der Favorit, ne? Also ich will einfach nur damit die Dimension einfach sagen, natürlich wird Werder Bremen, auch der HSV, so ein bisschen belächelt im DFB-Pokal, weil sie sich immer schwer getan haben in den ersten Runden und auch immer irgendwie für lachende Gesichter gesorgt haben oder für weinende Gesichter bei ihren eigenen Fans. Aber der Unterschied von der Bundesliga zur Oberliga ist natürlich schon enorm, ne? Also wir sind jetzt kein ambitionierter Regionalligist oder ein Drittligist. Da sind einfach 4 Ligen dazwischen und da muss man ganz ehrlich sagen, also ja, also da muss schon einiges zusammenkommen, aber ich habe es ja so gerne, ich sag's immer so gerne, bei 1 von 100 Spielen wird es so sein und warum sollte es nicht dann nächste Woche, nächsten Samstag so sein, dass wir dann vielleicht so ein bisschen Paroli bieten. Sicherlich müssen wir einen sehr, sehr guten Tag erwischen, Werder muss einen sehr, sehr schlechten Tag erwischen. Ich glaube, dann brauchen wir noch eine Riesenportion Glück. Und dann hat der Pokal ja wie immer seine eigene Regel, ne?
Und erzähl doch mal ein
bisschen. Also wir haben die zweite Runde ja eigentlich mit einkalkuliert. Ne? Das wollte ich Tarek Montag erst mal.
Schon, ne? Also,
Zu Recht, auf jeden Fall. Jetzt weiter rein sportlich, ihr seid Oberligist. Mich würde mal gerne interessieren, du hast natürlich kein Vollprofitum. Du gehst wahrscheinlich nebenbei arbeiten, deine ganzen Spieler gehen nebenbei arbeiten. Wie oft trainiert ihr die Woche in der Vorbereitung? Hast du vielleicht auch mal zweimal trainiert? Mussten die Jungs sich Urlaub nehmen dafür? Das würde mich mal ein bisschen interessieren. Wie macht das so ein Oberligist in der Vorbereitung und auch später? Kannst du mir da ein bisschen bitte oder
ja, uns klar.
ein bisschen
also was dazu erzählen? In der Vorbereitung war es so, dass wir, also sage ich mal jetzt von 7 Tagen in der Woche, so circa 5-mal Fußball hatten, meistens 4-mal Training, 1-mal ein Testspiel. Und das ist in der Saison dann ein bisschen reduzierter. Also wir trainieren grundsätzlich 3-mal die Woche und haben am Wochenende unser Spiel, so dass ich das, dass es schon natürlich ein Aufwand ist, aber dass das noch vereinbar ist mit Familie und Beruf. Da muss ja alles auch so ein bisschen stimmen heutzutage, ne? Auch die jungen Spieler, Work-Life-Balance ist ja ein gern benutztes Wort. Nein, also das passt schon. Es gibt aber auch einige Oberligisten sicherlich, die auch 4-mal trainieren. Das kommt bei uns immer so drauf an. Wir haben Monatspläne, die wir jeden Monat quasi anhand der Spiele so ein bisschen terminieren. Und dann kann es halt auch mal sein, wenn wir auf dem Freitagabend spielen und dann in der nächsten Woche erst sonntags, dann gibt es vielleicht auch mal eine 4. Einheit. Aber ja, so hält sich das in Grenzen. Und diese Einheiten müssen wir natürlich sehr gut nutzen. Dementsprechend bin ich da natürlich auch darauf angewiesen, dass ich eine sehr gute Trainingsbeteiligung habe. Das ist ja, sind ja alles so Themen, die hat so ein Profi-Club ja nicht, ne? Also Trainingsbeteiligung, das ist Arbeit, ne? Da hast du da zu sein und bist vielleicht nur nicht beim Training dabei, wenn du krank bist oder verletzt. Bei uns kommen natürlich noch andere Themen dazu. Aber unsere Jungs, wir haben eine relativ junge Mannschaft oder wir haben sie gut verjüngt mit ein paar wirklich erfahrenen Spielern. Da läuft es wirklich, muss man sagen, aktuell wirklich sehr gut.
Hast du denn auch Schichtarbeiter in deiner Mannschaft? Das heißt, dass die Wechselschicht haben, eine Woche früh, eine Woche spät, dass die dir komplett beim Training
doch
fehlen?
Einen Spieler habe ich, der hat Schichtarbeit, aber der kann ja auch mal Schichten tauschen oder vielleicht mal ein bisschen später anfangen, ein bisschen früher einfach gehen am Ende des Trainings. Das hält sich aber in Grenzen, das kriegt er ganz gut geregelt. Ja, aber das war's dann. Also der Rest hat eigentlich sehr, sehr fußballfreundliche Jobs, sodass wir eigentlich in den Abendstunden eigentlich uns auf alle verlassen können.
Wie groß ist der Kader? Wie viele Spieler und Torhüter hast du?
Ja, 23 plus 2. Also wir sind insgesamt bei 25 insgesamt. Also plus 2 sind die Torhüter, genau.
Was für eine Trainerausbildung hast du,
Tarek? Also jetzt, es wurde ja wieder alles umgeschmissen. Also damals hieß es DFB Elite Jugendlizenz. Das ist quasi Zwischenlizenz gewesen zwischen der B- und A-Lizenz. Jetzt schimpft sie sich B+. Genau. Also quasi, ich habe 3 Jahre beim Hannover 96 im Nachwuchsleistungszentrum, habe dort als Jugendtrainer gearbeitet, im C- und B-Jugendbereich, genau, U14, U15, U16. Und dafür ist die Lizenz natürlich dann vor allem vorgesehen. Und der nächste Step wäre jetzt die A-Lizenz. Da hatte ich jetzt ein bisschen Pech mit der Umstrukturierung während der Corona-Zeit. Ich war eigentlich schon zugelassen für die A-Lizenz, hatte auch schon die Zusage, war auf Wartelisten. Und dann war es so, dass jetzt die A-Lizenz nochmal komplett, oder die Lizenz insgesamt, die Trainerlizenzen geändert wurden. Jetzt ist das so ein bisschen anders strukturiert und man muss über bestimmte Erfahrungspunkte, die man sammelt, als Trainer, aber auch als ehemaliger Spieler, da muss man eine bestimmte Punktzahl erreichen, um dann für die A-Lizenz zugelassen zu werden. Und das hat mich so ein bisschen zurückgeworfen, weil ich noch ein relativ junger, in Anführungsstrichen, Trainer bin, relativ früh mit dem Fußball aufgehört habe, aufgrund meiner Verletzung. Aber auch da hätte ich jetzt nicht viele Punkte geholt. Genau, so dass ich jetzt so ein bisschen liebäugel, natürlich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren meine A-Lizenz zu machen, aber mit der Zeit, das passt schon.
Hast du denn spätere Profis in der U14 bis U16 bei Hannover 96?
Ja, also einer ist jetzt im HSV gewechselt, Kofi Amoako, also der hat zwischenzeitlich bei Osnabrück gespielt, wenn ich jetzt an ihn denke. Und ansonsten ein paar 2 Drittligaspieler, wenn ich jetzt überlege, natürlich Montel Ndicom, der spielt jetzt bei Preußen Münster. Ja, aber jetzt sage ich mal, den Spieler, der so den richtigen Durchrausch gemacht hat, noch nicht. Also als ich U14-Trainer war oder U15-Trainer, ich weiß es gar nicht mehr, ein Jahrgang über uns war Trisoldi, der hatte Hannover 96 Jugend durchgemacht. Ist natürlich schön, also den kannte man dann aus dem Alltag natürlich, aus dem Traineralltag. Und ist natürlich geil, den jetzt zu sehen, dass der bei Brügge da so ein, auf einmal gegen FC Barcelona in der Champions League ein Tor schießt. Ne, das ist natürlich schon spannend.
Jetzt nochmal zum Gegner. Ach,
übrigens, mit Peter Niemeyer habe ich die DFB-Elite-Jugendlizenz gemacht in Malente. Ja.
Ach, guck mal. Super, perfekt. Sehr gut. Okay. Jetzt mal speziell zu unserem Lieblingsverein, mit dem wir durch dick und dünn gehen. Wie gesagt, gerade gesagt, grün-weißes Blut. Also ich wohne ja sogar in Dortmund und bin Werder-Fan. Das zeigt ja, was ich für einen Charakter habe, auf jeden Fall. Definitiv. Findest du es gut, dass der Romano Schmid gewechselt ist? Hättest du Respekt vor ihm gehabt? Oder sagst du, ist egal, da kommt ein anderer hinterher?
Ja, genau. Also das müssen wir natürlich so ein bisschen mit Demut sehen. Ne? Also natürlich ist es für uns als Gegner schön, dass der vermeintlich beste Fußballer da jetzt nicht mehr ist bei Werder. Aber ich sage mal, ich gehe davon aus, dass Werder Bremen auf jeder Position, und wenn meine Jungs das jetzt hören, Männer, ich liebe euch über alles, aber ich gehe davon aus, dass sie auf jeder Position individuell einfach besser besetzt sind. Also egal, wer da jetzt spielt. Von daher macht das, glaube ich, nicht so einen großen Einfluss auf unser Spiel im DFB-Pokal, aber für Werder natürlich dann in der Liga ist das natürlich sicherlich ein herber Verlust.
Sepp, du bist gleich wieder dran, aber du weißt, ich bin gerade im Flow, kennst mich ja jetzt ein bisschen länger schon. Spieltag, habt ihr da irgendwie was Besonderes? Anschluss ist, glaube ich, 15.30 Uhr. Gibt es vorher eine gemeinsame Übernachtung? Trefft ihr euch am Stadion? Geht ihr vorher gemeinsam essen? Was habt ihr davon? Das würde mich mal total interessieren.
Ja, wir wollen natürlich schauen, dass wir jetzt nicht zu krass die ganzen Sachen, die wir sonst machen, aufbrechen, weil ich das Stadion an sich, die 30.000 Zuschauer, Sky Live-Konferenz, das wird, oder Live-Spiel sogar, das wird, glaube ich, schon genug Neues sein. Also wir werden uns morgens irgendwann in Lüneburg treffen, gemeinsam gegen den Mittag, glaube ich, ein bisschen Nudeln essen, da wir die Besprechung machen, und dann fahren wir einfach gemeinsam mit dem Reisebus ins Stadion und dann geht das normale Prozedere los, nur dass es diesmal ein bisschen überdimensional für uns sein wird.
Und Raphael, für dich? Hast du irgendwie was Besonderes vor? Sitzt du mit dem Bus überhaupt oder fährst du mit deinem PKW hinterher?
Ja, ich fahre sonst eigentlich immer mit der Mannschaft. Das wird diesmal wohl nicht so sein, sondern weil wir noch ein bisschen eher da sein werden, wohl ist es jetzt geplant, als die Mannschaft.
Ja.
So ein paar Sachen noch organisatorisch da so ein bisschen zu erledigen. Aber das nochmal eben auf deine erste Frage zurückzukommen. Ich finde schon, dass das auch nochmal wichtig ist. Wir hatten wirklich erst überlegt, gehen wir ins Hotel, machen wir ein Tageshotel etc. Aber ich finde es auch wichtig, wir haben natürlich mit Tarek dann auch gesprochen, dass wir die Mannschaft auch mitnehmen. Wo fühlen sie sich am wohlsten? Und das haben wir dann mit der Mannschaft auch so besprochen und haben gesagt, pass auf, wir würden das auch machen, dass wir ins Hotel gehen oder auch Tageshotel vorab, oder wie seht ihr das? Und dann haben wir gesagt, nö, eigentlich ist das nicht notwendig und lass uns das so machen wie vorher auch. Wie gesagt, jetzt ein bisschen eher essen was, eine Kleinigkeit, und dann geht's zum Stadion. Also das finde ich auch mal gut, dass wir dann, wie gesagt, die Mannschaft mitnehmen und auch fragen, wie möchtet ihr das, ne? Und nicht irgendwelche Dinge bestimmen, so manchmal bei solchen Sachen jetzt, ne? Die sollen sich wohlfühlen, und wie Marek sagt, wir wollen jetzt nicht auf einmal alles anders machen und nachher fühlen die sich ja nicht wohl. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, pass mal auf, wir machen ein Tageshotel, wir treffen uns morgens um 7 in Lüneburg und der andere sagt, ich penne aber immer bis 9:30, dann ist das schon mal keine gute Vorbereitung. Ne?
Ja, so. Also, dass du nicht bis 9:30 pennen. Also von daher, wobei jetzt, wenn ich dir so zuhöre, Rafa, hätte ich eigentlich eine Ausrede gehabt, warum wir nicht in die zweite Runde eingezogen sind. Ne? Dann, aber.
Ja, genau.
Ich finde, die gibt es nicht, weil wir haben es vorher abgeklärt.
Ich merke dann auf jeden Fall, habt ihr nachher auch noch ein bisschen was zu besprechen intern. Ohne uns. Kurze Frage noch, Thema Werder. Trifft man sich dann auch nochmal mit den Verantwortlichen nach so einem Spiel, oder ist das eigentlich nur kurz Handshake und 2 Minuten was reden und danach ist es eigentlich auch sozusagen per se das Ganze? Oder gibt es auch ein bisschen mehr drumherum? Ja, so wie früher Champions League Dinner oder sowas.
Ja, also wie gesagt, das ist ein Thema bei uns gewesen wir haben das, also das nochmal, das ist für uns ein Riesenspiel, und wir wollen das auch dementsprechend, wollen wir auch gute Gastgeber sein, sage ich jetzt mal. Ne? Wir wollen, Wir hätten also auch sagen können, natürlich, wir spielen hier irgendwie auf den Sülzwiesen, das war für uns aber, also Lüneburg, das war für uns jetzt nicht so eine Option, weil das ist natürlich alles ein bisschen kleiner ist etc. Und wir wollen da gute Gastgeber sein. Und das gehört auch dazu. Also wir haben Werder dann auch eingeladen, also die Verantwortlichen. Und wir gehen einen Tag vorher, so wie jetzt der Stand ist, nehmen die das auch an und gehen wir essen in Lüneburg. Und ja, wollen einen schönen Abend verbringen, ein bisschen klönen, schön essen und uns ein bisschen austauschen. Ja. Also das ist das, finden wir, was auch dazugehört. Ne? Das muss immer jeder sehen, ob dann die Profimannschaft oder der Verein sagt, ja, wir machen das. Auch da haben wir Verständnis für, wenn einer sagt, ja, wir haben jetzt keine Zeit oder irgendwie sowas, dann ist es so. Aber wir haben Werder Bremen eingeladen und wollen mit denen dann abends essen gehen. Ja. Ja. Also einen Tag vorher. Ne?
Ja, finde ich auch.
Super.
Ich finde auch, man kann ja auch mal so ein bisschen nach Optionen gucken. Ja, wie ist noch eine kleine Kooperation in dem einen oder anderen Bereich? Da gibt es so viel, was eigentlich auch große Vereine, aber wie bei Werder jetzt oder als Bundesliga ist, was man machen kann, was eigentlich, glaube ich, auch oft überhaupt nicht gemacht wird. Ist halt so ein bisschen schade, weil da sowas bietet sich ja teilweise auch regional dann immer ganz, ganz gut an, dass man da das eine oder andere dann noch ein bisschen intensiviert. Richtung Tarek, da wollte ich doch mal fragen, macht man da überhaupt, also machst du da überhaupt oder euer Trainerteam eine richtig spezielle Vorbereitung? Also ich gehe jetzt mal nicht dahin, dass du jetzt da Werder Bremen großartig scouten lässt, weil es lohnt sich ja vielleicht nicht. Vielleicht sagst du, oh doch, habe ich ein paar Mal jetzt gemacht. Ich bin extra ins Zillertal gefahren, aber wo das Trainingslager von Werder war, um da die Spiele zu sehen. Oder sagst du, okay, wir konzentrieren uns im Endeffekt auf unsere Abläufe, trainieren auch ganz normal, weil das hörte sich jetzt für mich so ein bisschen an, dass ihr da jetzt gar nicht so viel ändert, auch die Abläufe gleich bleiben lassen wollt, weil ja, wie ihr auch gesagt habt, nach so einem Pokalspiel ist ja das Montag- oder Dienstagtraining auch noch da und dann sind halt da keine 30.000 Leute, die einem zugucken, sondern dann kommt zum Training halt vielleicht zwei Schaulustige und beim nächsten Spiel stehen 150 Leute, hast du ja schon gesagt, da und es regnet und so weiter und so fort und keine Kamera schaut jedem zu. Also machst du da überhaupt was großartig anderes?
Ja, also erstmal habe ich die Dienstreise angemeldet, aber der Verein hat die nicht genehmigt zum Trainingslager. Erst in der zweiten Runde, so war die Antwort. Nein, Spaß beiseite. Ich sag mal jein. Es ist so, dass wir uns immer gegnerspezifisch vorbereiten, also auch im Liga-Alltag. Heutzutage ist es einfach so, schon in der fünften Liga ist das Thema Videoanalyse schon ein Thema bei den meisten Mannschaften und auch bei uns. Da bin ich natürlich so ein bisschen geprägt, auch aus meiner Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum, sodass wir uns schon gegnerspezifisch vorbereiten. Und da meine ich dann so, wir werden jetzt uns nicht besonders anders vorbereiten auf Werder Bremen als auf Meppen jetzt zum Beispiel am Wochenende. Aber dazu gehört natürlich auch eine Videoanalyse, zu schauen, okay, wie spielt Bremen denn Fußball, weil es wäre schon cool, meinen Jungs so ein bisschen Plan mit auf den Weg zu geben, wie wir sie anlaufen. Wäre auch interessant, wie baut denn Werder Bremen überhaupt auf? Ist ja immer ein bisschen doof, wenn die Überraschung dann erst im Spiel ist und 10 Minuten zu spät, weil es dann auf einmal schon 1 oder 2-0 für den Gegner steht. Also von daher ist es natürlich so, dass wir uns auf Werder Bremen vorbereiten, aber so in dem Rahmen, wie wir es auch auf die anderen Mannschaften machen. Und am Wochenende, am Samstag, sind wir auch im Stadion. Also
ich wollte gerade sagen, also es ist schon so, dass wir natürlich alles versuchen.
Ich möchte mir nichts vorwerfen lassen. Ja, ihr seid alle Zeugen. Also von daher, Bremen hat uns natürlich auch eingeladen am Wochenende ins Stadion. Auch eine nette Geste natürlich. Und also natürlich kann ich mir dann die ein oder andere Info ziehen. Ob sie am Ende dann ausschlaggebend ist, diese Info. Es steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will meine Jungs bestmöglich vorbereiten auf dieses Spiel und wir müssen einfach wirklich jede minimale Chance irgendwie packen und das gehört auch dazu, dass wir uns dann vernünftig vorbereiten. Also ist natürlich schon lustig, sich sonst am Wochenende eine Videoanalyse vorzubereiten mit den Jungs und das durchzusprechen beim Oberligisten und dann auf einmal hast du da eine Profimannschaft, aber der ein oder andere junge Spieler von uns hat ja noch, sage ich mal, die Fantasie, im Profi- oder im bezahlten Fußball zu landen. Von daher ist das dann schon mal eine gute Einstimmung darauf.
Kannst du mal sagen, wie eure Grundformation so ist? Also seid ihr bitte grundsätzlich...
Dieselbe wie Werder.
Gut, das ist eine schwierige
Antwort. In der Vorbereitung.
Ja,
in der Vorbereitung.
Viele Verletzte gerade, deswegen weiß ich nicht, ob wir eine Vierer- oder Dreierkette spielen werden, weil die ganzen Außenverteidiger eigentlich nicht mehr da sind.
Aber also in der Regel hat ja, glaube ich, Werder jetzt, also ich habe mir jetzt, glaube ich, das letzte Spiel nicht angeguckt, aber ansonsten in der Regel oft im 4-2-3-1 gespielt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unsere Grundformation. Warum? Also ganz kurz, einfach nur, ihr seid ja auch Trainer, deswegen kann ich ja vielleicht ein bisschen also ich spiele sehr gerne mit Systemen, die einfach sehr wandelbar sind. Ist immer ein doppelt besetzter Flügel und ein dreifach besetztes Zentrum. Das bedeutet, du hast eigentlich immer alle Möglichkeiten. Es gibt ja auch Systeme wie mit einer Dreierkette, die haben dann nur einen Schienenspieler und ein volles Zentrum beispielsweise, oder ein 4-4-2 hat nur zwei zentrale Spieler. So sind wir eigentlich immer, finde ich, sehr, sehr wandelbar, auch im Spiel. Man kann wirklich in sehr defensive Struktur auch schnell auf ein 5-4-1 fallen. Das wird vielleicht auch interessant dann gegen Werder Bremen, wenn wir dann mal wirklich im Abwehrpressing sind. Von daher ist es 4-2-3-1 ein Grundsystem. Werder spielt es ja auch. Also von daher kann es ja nicht so schlecht sein, außer ihr seid der Meinung, dass es doch nicht gut ist, was Werder so macht. Nein, aber von daher, das ist die Grundformation am Ende des Tages. Aber es ist sehr dynamisch im Spiel, ne? Also da gibt es immer verschiedene Matchpläne und wir werden sicherlich auch einen Matchplan haben gegen Werder Bremen. Es kann natürlich sein, dass der 88 Minuten hält oder sogar 90 Minuten und das ist alles super. Es kann aber auch sein, dass der Matchplan nach 4 Minuten über einen Haufen geworfen wurde, weil entweder Bremen schon 1-0 führt oder wir vielleicht eine Notbremse ziehen mussten oder keine Ahnung was, und dann schauen wir mal weiter, ne?
Ganz kurz nochmal tief ins Sportliche reingehen. Konditionell, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, die Frage, die ich dir jetzt stelle, aber meinst du, in Prozent ausgedrückt ist es natürlich jetzt schwer. Es ist eine Profimannschaft, aber ich höre immer nur Belastungssteuerung bei Werder Bremen, ich höre immer 13 Verletzte bei Werder Bremen. Meinst du, dass ihr konditionell Probleme habt, wenn es so 80., 85. Minute? Meinst du, kann Werder noch mehr eine Schippe drauflegen als ihr?
Schwer zu sagen. Ich habe noch nicht so viel gegen Profimannschaften gespielt. Ein Riesenthema ist natürlich einfach, dass unsere Jungs noch eine ganz andere Belastung einfach im Alltag haben durch ihren Job. Wir trainieren natürlich auch einen ganz anderen Pensum. Da glaube ich schon, dass Profimannschaften in der Spitze definitiv im athletischen Bereich einfach einen Schritt weiter sind in der Regel. Wir arbeiten aber auch mit einem Athletiktrainer, mit einem sehr guten medizinischen Team. Wir haben auch jeden Tag quasi eine Bedarfsabfrage. Wie geht's den Jungs? Wie fühlen sie sich? Wir müssen da halt, und ich glaube, das ist dann sogar schwieriger, finde ich jetzt persönlich. Wir versuchen auch relativ gut auf die Belastungssteuerung der Jungs zu achten. Aber die ist bei uns ja natürlich viel individueller als bei so Profis, weil die haben ja keine anderen großen Belastungen in der Regel. Aber bei uns gibt's jemanden, der arbeitet 8 Stunden im Büro, ein anderer arbeitet in einem körperlich anstrengenden Job, und da müssen wir natürlich dann irgendwie so ein bisschen die Mitte finden, sodass wir alle irgendwie am Ende des Tages gleich belasten, aber wir können nicht alle gleich belasten, wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher glaube ich schon, dass so Profimannschaften in dem Sinne natürlich schon einen kleinen Vorteil haben einfach, aber es geht ja um 90 Minuten, im schlimmsten Fall um 120 Minuten. Und ich glaube, auch das Thema Adrenalin und Vorfreude spielt einfach eine große Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass das auf 90 Minuten auf ein Spiel jetzt nicht so ganz entscheidend ist wie auf eine ganze Saison. Aber wir haben keine 13, 14 Verletzten, wollte ich nur mal sagen. Ne? Also.
Ja. Das ist wieder ein Thema, ne? Selbst das besprechen wir
im Monat. Nein, das kann gerne da chemisch gewesen sein. Also da gibt es ja verschiedenste Gründe für. Aber es ist bei uns im Amateurfußball natürlich ein Riesenthema, ne? Also ich rede da auch viel mit Trainerkollegen und ich glaube, ich bin auch der Meinung, so mit Verletzungspech, das ist immer so relativ, sage ich immer gerne. Also es gibt immer wieder Vereine, auch im Amateurbereich bei uns, die sprechen jedes Jahr vom Verletzungspech. Und da muss man dann halt mal überlegen, ob es dann wirklich nur Pech ist oder ob da irgendwo vielleicht doch was nicht richtig gemacht wird, ne? Und von daher, wir fahren da bisher eigentlich immer toi toi toi, ganz gut. Nicht, dass ich jetzt nach dem Spiel am Sonntag sagen muss, dass sich 3 oder 4 Leute bei uns verletzt haben. Aber ja, also da haben wir auch natürlich schon großen Augenmerk.
Sepp, ich merke gerade, wir müssen den Tarek einladen. Er hat in der Hinsicht genau die gleiche Meinung wie wir. Das Thema Belastungssteuerung, Tarek, hast du genau die gleiche Meinung wie wir, weil Sepp und ich regen uns schon seit Jahren darüber auf. Wie gesagt, ich war selber vor 2 Jahren im Zillertal im Trainingslager in der Vorbereitung. Da bin ich hingefahren und da war ich 3 Übernachtungen, 4 Tage. Und da war echt das Thema in der Vorbereitung in einem Profiverein, Raphael und Tarek, da war das Thema echt Belastungssteuerung. Ich war 4 Tage da, ich habe 2 ganze Trainingseinheiten gesehen in der Vorbereitung, wo ich schon gedacht habe, als Werder-Fan, das kann doch jetzt nicht möglich sein. Wir haben 2-mal nicht nur morgens trainiert. Und das in der Vorbereitung, wo ich dann denke, ey, ihr seid Profis, Entschuldigung, jetzt mal lapidar gesagt, ihr macht nichts anderes außer Fußball spielen. Und da muss in der Vorbereitung Belastungssteuerung getan werden. Und dann guckst du weiter die Saison. Und es wird immer noch über Belastungssteuerung gesprochen. Und du siehst Bayern München, du siehst Borussia Dortmund, du siehst den SC Freiburg. Die spielen international. Wir haben Nationalspieler, hat Werder Bremen alles nicht. Und Werder Bremen braucht Belastungssteuerung. Und ich weiß noch bis heute, selbst, Entschuldigung, Romano Schmid beim Spiel in Freiburg in der 75. Minute hat er Krämpfe. Und Freiburg hat vorher Donnerstags Europa League gespielt. Sie sind 90 Minuten gerannt. Der hat keinen Handkrampf gehabt. Verstehst du? Und jetzt kommst du gerade wieder emotional bei mir hoch. Genau. Und das kann ich nicht verstehen. Belastungssteuerung in der Vorbereitung, Belastungssteuerung unter der Woche. Und ich wiederhole mich. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, SC Freiburg. Da sehe ich keinen Spieler, der einen Krampf hat. Aber Werder Bremen, die schon unter der Woche dann nur 3-mal statt 4-mal trainieren als Profimannschaft, ist dann ein Spieler, der dann Krampf hat und auf dem Rasen liegt. Und da sage ich, das verstehe ich nicht. Aber Tarek, wir werden dich dazu bestimmt am Ende der Saison nochmal einladen. Auf jeden Fall. Weil da sprichst du uns total aus der Seele.
Ja, okay. Spieler, mal gucken, wie es dieses Jahr trifft. Wie sagen, der war sonst relativ verletzungsunabfällig. Also von daher war das jetzt nicht so das Problem. Aber wir wollen nicht so viel darüber. Lass uns mal einen Switch machen, ganz kurz auch zum Raphael rüber. Mich würde noch mal interessieren, so als Verein, ihr hattet ja auch so ein bisschen sozusagen schwierige Phase vor einigen Jahren. Vielleicht kannst du noch ein bisschen, du hast es schon erwähnt, ihr sucht auch noch eine neue Spielstätte oder Heimat, sage ich jetzt mal so, mit einem Stadionbau. Das würde mich auch nochmal so Richtung Ende der Woche interessieren. Ja, was so eure Schritte sind. Habt ihr jetzt so einen Zukunftsplan in den nächsten 5 Jahren, was ihr dann so nach und nach machen wollt? Und wollt ihr auch wegen ambitionierter Regionalligist dann demnächst werden, dann perspektivisch? Weil ihr habt ja, glaube ich, auch mal, das ist richtig, 3. Liga gespielt. Nochmal richtig mal Aufzeichnungen hier sehe. Also genau, kannst du gerne ein bisschen was darüber erzählen, wo euer Weg so hinführen soll?
Ja, wie du es eben schon gesagt hattest, also der LSK, erstmal ist das hier so eine Region, auch so ein Traditionsverein, uns gibt es schon relativ lange, ne, seit 1901. Und wir hatten auch immer Phasen, wie du es eben gesagt hast, dass wir 3. Liga gespielt haben. Also wir hatten wirklich Pflichtspiele gegen Union Berlin, gegen Fortuna Düsseldorf, Hannover 96. Das gab es hier auch mal, ist zwar schon ein bisschen her und ja, als wir sind ja auch noch nicht so lange in der Verantwortung jetzt beim LSK. Es ist so, dass dann hatten wir auch mal, ich glaube, 10 Jahre so ungefähr Regionalliga gespielt und dann hatte der Verein auch wieder eine schwierige Phase. Jetzt, wie gesagt, ist alles noch gar nicht so lange her, wo wir dann aus der Regionalliga abgestiegen sind und in der Oberliga dann letzter waren. Und das ist jetzt die Phase, wo wir dann so ins Spiel kommen. Also jetzt auch die Verantwortlichen, mit denen ich zusammen im Vorstand bin. Und ja, ich war da beruflich in Stuttgart, bin sonntags hochgefahren und habe gehört, dass der LSK wieder verloren hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht angehen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht arrogant. Aber ich habe gesagt, damals, das ist jetzt vor 3 Jahren oder so, da bin ich 47, ich habe noch nie erlebt, dass der LSK dann so niedrig spielt. Da sage ich, das geht doch gar nicht. Also da müssen wir irgendwie helfen. Und wie das manchmal so ist, hat man im Auto Langeweile und habe ein paar Leute angerufen, habe ich gesagt, pass mal auf, wir müssen da jetzt mal den Vorstand anrufen und müssen versuchen, irgendwie zu unterstützen. Und das war mein Grundgedanke, so ein bisschen blauäugig bin ich da rangegangen, ich sage, okay, komm, bisschen Connection, 2, 3 kennst du vielleicht auch noch, die irgendwo in diesem Bereich tätig sind. Dann versuchen wir mal 3 Monate zu helfen und dann ist der LSK, hält die Oberliga und dann ist alles wieder gut. Und dann kannst du wieder ganz entspannt da manchmal hinfahren und zugucken. Ja, und aus dieser Phase, wo ich gesagt hatte, 3 Monate sind jetzt 3 Jahre geworden und so weit, dass man im Vorstand ist. Und das hätte ich mir damals natürlich auch nicht träumen lassen. jetzt im Nachgang kann man, glaube ich, sagen, ist es gut so, dass es so gekommen ist, weil ich habe jetzt, ich habe sowas ja auch noch nie vorher gemacht, aber ich glaube, du kannst sowas auch nur machen und den Verein, also wir haben den dann in der Landesliga übernommen und uns war von vornherein klar, also wir wollen unabhängig von der Liga Dinge gut machen. Das ist egal, welche Liga das ist, man kann trotzdem Dinge gut machen und haben gesagt, lass uns den Verein wieder irgendwo dahin bringen, wo er hingehört und das ist, finde ich, mindestens Oberliga und wir wollen natürlich, das wirst du bei uns nie erleben, dass wir sagen, wir richten uns jetzt erstmal eine Oberliga ein und gucken mal entspannt, sondern ich finde, das ist ein Riesenvorsatz, den wir immer hatten, wir wollen den Verein jedes Jahr besser machen. Dass es vielleicht mal nicht jedes Jahr funktioniert, ist uns auch klar, aber jetzt so nach 3 Jahren haben wir es bislang immer hingekriegt, den Verein immer wieder besser aufzustellen und das ist unser Anspruch, den wir hatten. Wie gesagt, irgendwann geht es halt in diesem Tempo nicht weiter, weil sonst spielen wir irgendwann mittwochs 21 Uhr. Ne? So, das ist klar, dass das dann irgendwann auch mal stagniert. Aber bislang haben wir das ganz gut hingekriegt. Und wie gesagt, ich glaube, dieses Pensum, was wir gerade machen, können wir nur machen, wenn du wirklich LSKner bist. Also wenn du da von außen irgendwo einen herholst und sagst, guck mal ein bisschen mit rein oder so, das ist echt schwierig. Das kannst du, finde ich, nur machen, wenn du Herzblut hast, diesem Verein irgendwie zu helfen und zu unterstützen. Und das haben wir alle. Und ich finde, das leben wir auch vor und das erwarten wir auch so ein bisschen von unseren Leuten, die wir bei uns im Umfeld haben. Ich finde, ich glaube, das kann Tarik auch bestätigen, auch von der Mannschaft her. Also wir sind sehr nahbar alle. Ich finde auch, Tarik ist ein sehr kommunikativer, wie gesagt, guter Trainer. Und mit uns kann man, auch wir als Vorstand sind sehr nahbar, wir sind immer bei der Mannschaft und so weiter. Aber bis zu einem gewissen Punkt, sage ich jetzt mal. Ne? Und wir warten natürlich auch schon, dass das dann, dass die Leute sich, ich sag mal so, den Hintern auch aufreißen für den Verein. Und ja, und deshalb, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Also wir wollen langfristig, wir haben natürlich auch Pläne und unsere 5-Jahrespläne und 10-Jahrespläne, ob die dann alle immer so eingehalten werden, das werden wir dann sehen. Aber wir haben schon den Plan, den LSK wieder, wie gesagt, nach oben zu führen. Und das ist dann jetzt kurzfristig Oberliga und vielleicht irgendwann mal eine Regionalliga. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen dieses Jahr oder wollen aufsteigen oder das jetzt nicht. Wie gesagt, jedes Jahr wollen wir besser werden. Tarik ist letztes Jahr mit seiner Truppe 6. geworden. Wenn er nächster 5. wird, dann hat er,
und zweite,
dann hat er
schon mal einen Auftrag erfüllt. Ja, also.
Das wollte ich gerade sagen.
Wie kannst du noch was sagen zu dem Thema des Sponsoren? Also seid ihr dann so breit aufgestellt, dass ihr sagt, okay, bevor wir uns wieder abhängig machen, also das ist nur einfach nur eine These von mir, ne? Gibt es ja viele Vereine, die haben dann auch jemand, der sehr viel, sagen wir mal 60-70% investiert in so einen Verein. Dann gibt es ja die anderen Konzepte, die sagen, okay, wollen wir gar nicht haben. Also ein bisschen schwierig, ist teilweise Unruhe im Verein. Wir haben lieber welche, die quasi anteilig 5% geben oder, also vielleicht kannst du da auch ein bisschen was über erzählen.
Ja. Also wir wehren uns natürlich nicht dagegen, dass jetzt ein großer Sponsor kommt und sagt, Mensch, das finden wir toll, wie ihr das macht und wir hauen mal richtig was rein. Da wehren wir uns natürlich auch nicht gegen. Aber eigentlich, wie du es sagst, ist es, finde ich, ganz wichtig, den Verein auf mehrere Beine zu stellen. Also das gibt es ja oft, auch das hast du gerade erwähnt, dass dann irgendwie mal ein Hauptsponsor sagt, jetzt höre ich mal auf und die Vereine kriegen Probleme. Natürlich tut das immer wieder weh, glaube ich. Auch bei uns wird es wehtun, wenn ein Sponsor, der vielleicht ein bisschen mehr macht, aufhört. Aber das würde uns nicht gleich das Genick brechen, weil wir relativ breit aufgestellt sind. Und auch das war ein Riesenpunkt bei uns. Nochmal, der Verein war sportlich, wenn du sportlich so ein bisschen zweimal abgestiegen bist, dann sieht es wirtschaftlich auch nicht super aus. Und das war auch ein Riesenpunkt bei uns. Und auch da sind wir auf einem guten Weg, sage ich jetzt mal. Also wir haben jetzt wieder Erfolge sportlich. Das ist nun mal die erste Herren bei uns ist nun mal das Flaggschiff, das ist ganz klar. Und das müssen wir auf Kurs bringen. Und wenn das der Fall ist, dann sehen halt auch, glaube ich, einige Sponsoren, oh, das geht in die richtige Richtung, das ist interessant. Und dann sind die Gespräche natürlich schon einfacher, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ja, auch da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Ich habe ja immer gesagt, wir müssen sportlich und wirtschaftlich gleichzeitig
dann vielleicht wachsen. Noch an so ist Tarik das. Wäre eine Frage, Unterbau, also seid ihr jetzt auch schon U19 oder U17, baut ihr dann da auch, oder auch vielleicht dann wieder zurück zu dir, baut ihr da auch schon was auf? Also es gibt ja auch manche Mannschaften, wo quasi die erste Mannschaft irgendwie dann Regionalliga spielt, aber die nur U19 haben, die dann teilweise Bundesliga ist oder so. unsere Konstellation gibt es ja durchaus. Also seid ihr da auch, wollt ihr da auch nochmal die nächsten Schritte gehen?
Ja, im Lüneburger Bereich ist es so, also früher war der Lüneburger SK auch im Jugendbereich sehr gut. Ich bin ja eigentlich Lüneburger, bin dann aber aus Lüneburg weggezogen, hatte das dann auch nicht mehr so im Blick. Also es ist jetzt so, dass es in Lüneburg eine JFV gibt, also eine Spielgemeinschaft von mehreren Vereinen, so ein Förderverein, sage ich mal, wo eigentlich auch dann die besten Lüneburger Spieler spielen sollen. Da ist der LSK auch mit drin, sodass das so ein bisschen konzentriert wurde in Lüneburg. Aber es ist schon so, dass die Spieler, die dann, sage ich mal, wirklich in der U19-Bundesliga spielen, die spielen dann nicht in Lüneburg. Also die spielen dann beim HSV, die spielen in Wolfsburg, die spielen in Bremen, die spielen dann auch teilweise, wir haben jetzt einen Neuzugang aus Cottbus. Also die sind dann wirklich dann bei den richtigen NLZs, muss man so sagen. Jugendarbeit ist natürlich ein großes Thema. Gute Jugendarbeit ist auch extrem schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Das geht nicht von heute auf morgen, das muss man wirklich über Jahre aufbauen und ist auch sehr kostspielig, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es so, dass es da im Lüneburger Bereich ja auf jeden Fall noch ausbaufähig ist. Was aber wichtig ist, ist, glaube ich, wir haben dieses Jahr 3 U19-Spieler, glaube ich, verpflichtet. Einen vom HSV, einen von VfL Wolfsburg, einen von Energie Cottbus. Wir sind auch wieder interessant geworden. Also alle so teilweise, also die meisten mit Lüneburger, irgendwie mit Lüneburger Bezug. Und das ist jetzt schon mal der erste wichtige Step, dass wir auch sehr, sehr attraktiv für junge Spieler sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Finale, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo die Jungs dann auch gesehen haben, da ist ein 18- und 19-Jähriger, die das Finale dann vielleicht zusammen dann noch gedreht haben, natürlich mit dem gesamten Team, aber heutzutage im Fußball ist es leider nur mal so, dass dann oft im Fokus der Torschütze und der Vorlagengeber steht. Das ist natürlich jetzt auch eine attraktive Geschichte auch für junge Spieler einfach geworden ist. Das haben wir einfach gemerkt. Ich komme natürlich aus dem Jugendbereich. Der Verein sieht es so, dass wir vor allem auf junge Spieler natürlich auch Fokus setzen wollen, weil das auch einfach nachhaltiger ist, gerade mit Lüneburger Bezug. Darum geht es uns vor allem. Es gab auch andere Zeiten beim LSK. Da war es dann einfach so, das hat sich dann so entwickelt, dass man jedes Jahr 15 Abgänge und 15 Neuzugänge hatte. Gerade im Bereich der Regionalliga, das war dann eher, sage ich mal, eine Durchgangsstation. Und wir versuchen uns natürlich jetzt schon so ein bisschen aufzubauen mit diesem Lüneburger Bezug. Warum? Ist natürlich erstmal nachhaltiger. Die Wahrscheinlichkeit ist dann vielleicht ein bisschen geringer, dass sie sofort nach einer Saison abhauen, auch wenn sie gut spielen. Jeder Lüneburger Bezug zieht auch vielleicht wieder 10 Zuschauer mehr an. Ne? Also wenn auf einmal es heißt hier, weißt du noch von unserem Nachbarn Heiko, der Sohn, der spielt da jetzt. Mensch, das schauen wir uns auch am Wochenende mal an. Ne? Und auch das, so entwickelt sich das ja vielleicht auch, dass auch wieder das Thema Zuschauer, insgesamt die Identität in Lüneburg. Ich finde, jetzt auch mit dem DFB-Pokaleinzug hat man so richtig gemerkt, auch mit dem NFV-Pokalfinale, wie so ein richtiger Ruck durch Lüneburg wieder gegangen ist. Der Lüneburger SK war natürlich auch aufgrund seiner Geschichte, so der Stadtverein war, entweder mochte man den LSK oder man hat ihn gehasst. Gerade mit dem Thema dann Insolvenz und war natürlich auch immer nicht, also hatte auch viele Kritiker, muss man ganz ehrlich sagen, weil zum Teil natürlich auch nicht alles richtig gemacht wurde, sicherlich. Aber man muss schon sagen, das hat uns natürlich jetzt auch einen riesen Schub wieder gegeben, auch in Lüneburg, dass wir da so ein bisschen, ein bisschen attraktiver geworden sind, einfach für alle. Und ich glaube, das Thema mit diesen jungen Spielern spielt da natürlich auch mit rein, ne? Dass wir uns nicht irgendwelche fertigen Spieler aus Hamburg oder sonst wo herholen, sondern dass wir sagen, nee, wir gehen diesen Weg wirklich. Und das passt dann auch einfach wirklich zu dem, was Rafa gesagt hat. Es muss einfach gesund wachsen. Und es bringt jetzt halt nichts zu sagen, wir ziehen jetzt einmal im DFB-Pokal ein und das ganze Geld wird in irgendwelche Spieler investiert. Das ist auch kein Erfolgskonzept. Ja. Wenn dann überhaupt nur kurzfristig. Und ich bin der Meinung, das ist noch nicht mal auf jeden Fall sicher, dass das einen kurzfristigen positiven Effekt hat.
Ja, das vielleicht nochmal ergänzend, was Tarek jetzt gesagt hat. Also das war für uns von Anfang an ein Riesenpunkt. Also wir haben mit dem LSK damals auch Neze gespielt. Das ist außerhalb, das ist so 25 Kilometer ungefähr entfernt, sage ich jetzt einfach mal, oder 20. Und wir haben gesagt, wir wollen wieder nach Lüneburg, weil der LSK gehört nach Lüneburg. Und wir sagen dazu Lüneburger Weg, sage ich jetzt einfach mal. Das ist so der Lüneburger Weg, den wir gehen wollen. Jetzt übertreibe ich nicht, aber als wir damals angekommen sind hier und da war, wie gesagt, Rückserie Oberliga, ich glaube, wir haben auf dem Platz 6 Amtssprachen gehabt. Und ich finde, dass das dann schwierig ist in einer Mannschaft, dass es dann vernünftig funktioniert, jedenfalls im Amateurbereich. Und man muss auch wirklich sagen, wir haben relativ viele gute Fußballer, die aus Lüneburg ursprünglich kommen, die aber woanders sind. So, und da haben wir gesagt, pass mal auf, wir müssen wieder für eine Plattform finden, hier in Lüneburg, damit diese Spieler nicht woanders spielen, Lübeck, wie jetzt ja, Nevio in Osnabrück oder so, sondern wir müssen hier was schaffen, um die Jungs hierher zu holen wieder. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben wirklich die besten Fußballer aus dem Kreis Lüneburg. Und das ist, auch das finde ich, soll jetzt nicht arrogant klingen. Also der Anspruch von uns muss sein, vom LSK, dass die besten Fußballer aus dem Landkreis Lüneburg beim LSK spielen. Fertig aus. So, und das haben wir dann versucht umzusetzen und das haben wir dann auch relativ gut hingekriegt und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und wie Tarek eben auch sagt, wir werden jetzt nicht durchdrehen, nur weil wir jetzt einmal DFB-Pokal spielen, sondern wir werden diesen Weg weitergehen und werden dann gucken. Natürlich, sag ich jetzt mal, je höher man kommt, muss man auch den Radius mal erweitern, aber bislang ist das gut so, wie wir das machen und den Weg wollen wir weitergehen, ja.
Vielleicht noch zwei Fragen, was das Finanzielle angeht. Kannst du nochmal sagen, was ihr so für Kosten habt für so eine Saison, was ihr so grob plant, dann so grob überschlagen und was ihr dann noch erwartet für Einnahmen ungefähr aus so einem DFB-Pokal, ob man das jetzt schon abschätzen kann. Und der Scoop kann sich in der Zeit nochmal so Fragen für den Tarek überlegen, weil dann würden wir, glaube ich, dann zum Schluss nicht kommen. Zeitlich, aber würde mich nochmal interessieren, ja. So das Finanzielle.
Also so ein Zahlenthema ist natürlich immer schwierig. Also wir haben natürlich da auch Verträge und das sind natürlich Sachen, die wir so stillschweigend natürlich vertraglich auch geregelt haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt rumrennen und erzählen, das und das kostet das und das nehmen wir dann ein. Was ich so vielleicht, also weil viele immer denken, oh, das ist jetzt super, wir haben jetzt ein Spiel mit 30.000 Zuschauern. Was ich sagen kann, ist, dass es kein Lottogewinn ist. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Es ist jetzt nicht so, dass danach hier, wir haben auch unsere Kosten, die wir jetzt im Spiel gegensetzen müssen. Und ich weiß auch, dass wir, wie gesagt, da war ich nicht in der Verantwortung, aber zum Beispiel so ein Spiel in Mainz, wir haben Sondertribünen aufgebaut und so weiter, da ist nicht viel hängen geblieben. Also da haben wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen draufgezahlt. Die Statuten waren da auch so ein bisschen anders. Das wird jetzt nicht so der Fall sein, das ist ja natürlich völlig klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Lottogewinn ist und wir können uns da ausruhen und sagen, auch jetzt machen wir 5 Jahre Lacalucci. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir müssen da ganz behutsam, vernünftig weiterarbeiten. Und das werden wir auch machen. Und es ist aber ein bisschen, gerade so für uns in der Verantwortung dort, auch ein bisschen beruhigender, dass wir jetzt mal 5 Mark mehr auf dem Konto haben, als es vielleicht vor 1,5 Jahren
war. Kein Problem, alles gut, Rafa. Gern geschehen. Ja.
Ne? Deshalb, ich muss mich da ein bisschen zurückhalten. Jetzt kommt morgen wieder Tarek und sagt, Mensch, wir müssen uns mal hinsetzen.
Denk einfach nur darüber nach, wenn wir vielleicht nicht in die zweite DFB-Pokalrunde einziehen sollten.
Ja. Ja, das ist ja was anderes jetzt, Tarek, du.
Ja, der Sepp hat es gerade schon angesprochen, weil so langsam kommen wir, glaube ich, zum Ende. Wir sind gleich hier schon eine Stunde. Ne? Erstmal nur Weltklasse, dass ihr euch so viel Zeit nehmt. Ich habe einfach mal 3 Fragen an Tarek noch auf jeden Fall, die ich mir gerade so bei euren Diskussionen oder Gesprächen angehört habe. Die schwierigste Frage stelle ich als drittes, als erstes. Punkt 1, dein Traineridol, was ist für dich so, wo du denkst, boah, so möchte ich sein wie dieser Trainer? Und du überhaupt Trainervorbild hast? Ja. Punkt 2, für Samstag, für das Spiel, hoch und weit bringt Sicherheit, ne, ist so ein geiler Trainerspruch. Was hältst du von der? Jetzt kommt natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage für dich. Weiß ja nicht, du kannst der Frage natürlich auch süß aus dem Weg gehen. Was hältst du von Daniel Thieu? Die 3 Fragen wollte ich dir jetzt noch zum Schluss stellen.
Jetzt musst du mir doch mal ganz kurz. Ich habe die erste Frage war
Trainervorbild.
Ja, das ist jetzt nicht grundsätzlich, dass ich da ein Trainervorbild habe. Ich versuche mir natürlich von den Spielern, von den Trainern so ein bisschen so das Beste abzuschauen. Von daher gibt es jetzt nicht diesen einen Trainer. Der mich natürlich so rein so vom Charisma, von der Aura imponiert, ist Jürgen Klopp, muss man ganz ehrlich sagen. Bin jetzt auch echt gespannt, wie er das Thema Nationalmannschaft moderiert. Ich glaube, das ist vor allem ein Moderationsjob, vor allem in erster Linie. Also da gucke ich natürlich gerne hin, aber ansonsten habe ich da jetzt keinen bestimmten Trainer, den ich da irgendwie...
Okay. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ist das
ein eher flach spielen und hoch gewinnen. Wobei, ich glaube, der Spruch, der am Wochenende sehr oder am nächsten Wochenende sehr wichtig sein wird, ist, die kochen auch nur mit Wasser.
Ja. Okay, ne? Das ist so, definitiv.
Das war jetzt so auf 3 €, ne? Also das ist ja, ne? So.
Ja. Und jetzt natürlich eine schwierige Frage, weiß ich, aber was hältst du persönlich von Daniel Thune? Hast du mal seine Trainerlaufbahn verfolgt oder ist ja gar nicht? Wie gehst du auf ihn zu? Ich denke mal so, zwischenmenschlich ist das, glaube ich, ein ganz total lockerer Typ. So kommt er auf jeden Fall rüber, ne, denke ich mal. Und hast du ihn bisher verfolgt oder sagst du, möchtest du nicht
zu sagen? Über meine Haupt, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich kenne ich ihn als Trainer so, also so als vom Namen her. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch noch eine Familie mit 2 Kindern und einen Job und Fußball. Und ich habe sogar, jetzt wird auch jemand von Sky zuhört, aber ich habe auch kein Sky mehr, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, am Wochenende Fußball zu, also es geht gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das hinbekommen soll. Dementsprechend interessiere ich mich natürlich okay, so ein bisschen für die Ergebnisse am Wochenende. Aber dass ich jetzt auch mal wirklich ein Spiel oder eine Sky-Konferenz oder irgendein Spiel 90 Minuten gesehen habe, ist eine absolute Seltenheit in den letzten Jahren. Und weil ich einfach so viel selbst in meinem Leben zu tun habe. Und dementsprechend habe ich auch wenig Zeit, mich mit der Bundesliga auseinanderzusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schande über mein Haupt. Also und Daniel Thune sagt mir natürlich was, aber ich würde jetzt einfach, es wäre einfach nicht gut und nicht richtig, über ihn zu urteilen, wenn ich mir überhaupt gar kein richtiges Bild machen konnte. Von daher, ich weiß aber, dass er eine Lüneburger oder so eine Lüneburger Beziehung hat. Ich weiß gar nicht mehr, Rafa, irgendwie war das sein Lebensgefährte, kommt, glaube ich, aus Lüneburg. Familie, ne? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
Genau, die Lebensgefährtin ist ehemalige Lüneburgerin und deshalb ist das so. Er hat mit Osnabrück hier mal gespielt. Das kam auch mal vor. Also, ja. Aber ich glaube, er hat es ihm neulich auch mal gesagt. Also er ist jetzt aber nicht so, dass er jetzt hier ständig in Lüneburg ist. Ne?
Also was wie er auf jeden Fall rüberkommt, ist, finde ich, auch sehr, sehr nahbar, sympathisch. Also ich hoffe, dass wir an der Außenlinie vielleicht mal 1-2 Sätze miteinander sprechen können und dass man sich die Hand gibt vor dem Spiel, so wie sich das gehört. Also da rechne ich jetzt nicht mit, dass er mich da umgrätschen wird an der Außenlinie. Aber wer weiß, wie es dann ist, wenn es ans Eingemachte geht. Ne? Also es je länger es überraschenderweise irgendwie unentschieden steht oder irgendwelche Überraschungen kommen, dann wird es halt vielleicht auch mal an der Außenlinie emotionaler und das ist auch gut so. Also ich bin auch an der Außenlinie dann relativ emotional und solange es dann einfach fair bleibt, dann freue ich mich dann nach dem Spiel. Nochmal Shake Hands, ich weiß gar nicht, da wird es ja wahrscheinlich auch eine Pressekonferenz geben. Und von daher bin ich gespannt.
Deshalb gehen wir mit dem Vorstand einen Tag vorher essen,
genau. Und nicht dann haben wir das nicht. Nee, und ich freue mich einfach extrem, ne? Also das ist ja für uns, auch für mich als Trainer, ein Riesending. Und für ihn ist es Normalität, gerade das Thema 30.000 Zuschauer, ist ja auch gerade für die gegnerische Mannschaft, also für Werder. Das ist ja wie jedes Wochenende, ne? Und für unsere Jungs ist es das Spiel des Lebens, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank an euch beide. Wir werden euch nachher nochmal die letzten Worte sagen. Da könnt ihr gerne nochmal auch hier zu euren eigenen Fans oder zur Mannschaft oder wen auch immer gerne mal sagen. Aber vielen, vielen Dank. Richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch besonders jetzt ein bisschen stärker Wert gelegt, außer mit der Belastungssteuerung. Gut, aber die Fans können das ja unten drunter wieder kommentieren. War nicht super interessant, gerade jetzt so die ganzen Konstellationen, deswegen auch die ganzen Nachfragen, man kriegt da gar nicht so viel mit, auch was der Rafa dann erzählt hat, wie das dann nach dem DFB-Pokal Auslosung abläuft in Frankfurt und so weiter, hat er ehrlich gesagt noch nie irgendwo gehört oder gelesen, wenn du da nicht involviert bist, also super coole Sachen. Wir wünschen euch natürlich ziemlich viel Erfolg, in Klammern DFB-Pokal, sind wir jetzt nicht so ganz bei euch auf der Wellenlänge, aber ansonsten schon für die Saison, auch für die Zukunft, dass dann doch vielleicht ein paar 100.000 Euro mehr übrig bleiben nach so einem Pokalspiel auf St. Pauli, für welche Investitionen auch immer. Und hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, richtig cool, auch dass ihr so viel Zeit genommen habt. Also vielen, vielen Dank. Ich gebe nochmal das Wort an Scoop und dann habt ihr beide gerne noch das letzte Wort. Ciao, ciao.
Ja, ich kann nur die Worte vom Sepp wiederholen. Es war mega, es hat viel Spaß gemacht, also super, super viel Spaß mit euch gemacht, da Hintergrundinformationen zu kriegen. Ihr seid total nahbar. Also ich bin jetzt schon ein kleiner Fan vom LSK, außer ausgeklammert Samstag die 90 Minuten im Pokal gegen Werder Bremen. Ich garantiere euch eins, ich werde jedes Wochenende gucken, wie ihr gespielt habt, mit welcher Aufstellung ihr gespielt habt. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ja, ich habe euch jetzt schon ins Herz geschlossen, auch wie sympathisch ihr rüberkommt und so weiter. Richtig, richtig mega Jungs. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich euch sagen. Ich drücke euch die alle Daumen, die ich habe, für den sportlichen Erfolg, den ihr habt. Ich werde euch weiter beobachten. Und ich mache einmal so einen Rausschmeißer. Ist bei uns normal, dass ich einen Rausschmeißer mache. Der Rausschmeißer ist der, wenn ihr wirklich Werder Bremen schlagen solltet, im DFB-Pokal, erste Runde, kommt der Sepp und ich zum nächsten Heimspiel von euch nach Lüneburg. Das steht hundertprozentig fest auf jeden Fall. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ihr seid super Typen, ganz ehrlich.
Ja, vielen Dank. Tarek, soll ich mal anfangen? Page is yours, ja. Genau. So, also ich denke mal, ich kann auch von uns sprechen. Guck mal, wir haben jetzt hier über eine Stunde gesprochen. Das ging relativ schnell vorbei. Das ist mal ein gutes Zeichen, finde ich. Also ich glaube, uns hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war nett, euch mal so kennenzulernen und nicht nur bei McDonald's mal kurz. Ja, ne? Wie das nach der Auslosung war. Deshalb hat es super Spaß gemacht. Und ja, wir freuen uns natürlich sehr auf das Spiel jetzt. Und erstmal haben wir nochmal am Wochenende einen Liga-Alltag. Und natürlich haben wir so ein bisschen organisatorisch noch viel auf dem Zettel und nächste Woche dann auch noch. Aber wir freuen uns sehr wollen das natürlich vernünftig, vernünftiges Fußballfest haben. Und ich glaube, das haben wir geschaffen. Und deshalb können wir uns alle auf das Spiel super freuen. Und wir hoffen, dass das nicht zu, also, dass wir nicht so doll unter die Räder kommen, sagen wir es mal so, ne? So.
Ja, vielen Dank auch für diese Plattform. Die Vorfreude wächst jetzt einfach wirklich immer mehr auf dieses DFB-Pokalspiel, auch wenn wir jetzt am Wochenende noch den Alltag haben. Ich freue mich extrem auch auf die Werder-Fans. Das, wie gesagt, also es ist absoluter Hammer, dass wir da so einen Traditionsclub zu Gast haben und dann noch am Millerntor. Ja, meine Message einfach nur an Werder Bremen, geht gut mit uns um. Also ich hoffe auch, ne, also dass wir da nicht komplett rausgeschossen werden aus dem Stadion, wenn da so eine Phase kommt, und auch an die Fans. Ich freue mich auf diese geile Stimmung. Ich habe es ja schon mal irgendwo gesagt. Also natürlich ist es geil, wenn dir irgendwie 30.000 Leute zujubeln, aber das Zweitgeilste ist, wenn nicht 30.000 auspfeifen. Von daher hoffe ich einfach nur auf eine Riesenstimmung, auf Riesenlautstärke und auf einfach ein geiles Spiel. Und dann schauen wir mal, wofür es am Ende reicht. Ne? Danke, Männer.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder.